SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe. Heute mit Thomas Mayer am Mikrofon und einem Beitrag über den Dirigenten und Musikwissenschaftler Peter Gülke. Dies aus aktuellem Anlass. Am vergangenen Freitag wurde bekannt gegeben, dass Peter Gülke heuer den mit 250.000 Euro dotierten Ernst von Siemens Musikpreis erhält. Seit 1974 wird diese Auszeichnung, die auch als Nobelpreis für Musik gilt, alljährlich für ein bedeutendes Lebenswerk verliehen. Peter Gülke erscheint dabei in einer prominenten Reihe. Von Benjamin Britten zu Herbert von Karajan, von Pierre Boulez, Heinz Hollige zu Ann-Sophie Mutter. Peter Gülke nun ist nicht nur einer der bedeutendsten Musikschriftsteller im deutschsprachigen Raum, sondern auch ein Dirigent. Ja, das vielleicht sogar doch in erster Linie. Aber er hat, wie er zugibt, eben zu viele Interessen.
Das hat ja sicher meiner Karriere als Musiker nicht gut getan. Ich habe mich immer für ein bisschen zu viel interessiert. Ich meine, für Literatur habe ich mich natürlich auch immer sehr interessiert und tue das auch weiterhin und habe mal lange überlegt, ob ich Architekt werden wollte. Und Geschichte interessiert mich auch. Das kam natürlich in der DDR überhaupt nicht in Frage, das zu studieren, weil das ja nur völlig ideologisch vereinnahmt war. Und die Philosophie ist mir auch nicht ganz fremd. Nicht? Mhm. Also das ist ein bisschen von zu vielen Interessen angekränkelt, um mit Schiller zu reden. Nämlich es gehört ja zum Musikmachen auch, und da habe ich in dieser Richtung manchmal ein schlechtes Gewissen gehabt und habe mich oft gezwungen, wirklich, wenn ich eine Opernpremiere vorhatte, wirklich 6 Wochen jeden Tag im Theater zu sein und auch die szenischen Proben alle mitzumachen und den Sängern auch das Gefühl zu geben, der Alte ist dabei. Nicht? Das hat ein bisschen auch mit dem Hintergrund zu tun. Du interessierst dich für zu vieles, aber das ist ein Gegenstand, dem müssen mal deine nächsten 6, mindestens 5 oder 4 Wochen eisern und uneingeschränkt gehören.
Er war einfach zu neugierig, wie er selber meint. Für uns freilich ist das ein enormer Gewinn. Denn in seinem Schaffen verbinden sich auf einzigartige Weise Theorie und Praxis. Auffallend häufig thematisiert Peter Gülke in seinen Texten denn auch die Kluft, ja die Unvereinbarkeit von Musikwissenschaft und dem praktischen Musikmachen.
Unvereinbarkeit ist vielleicht auch eine Spur scharf ausgedrückt, weil wir ja, zumindest würde ich dazu sagen, wir sind verpflichtet, an dieser in Anführungsstrichen Unvereinbarkeit zu leiden und sie aufzuarbeiten und die Kluft zu verringern. Man muss natürlich eins dazu sagen, die Musik ist die einzige Kunst, die zu ihrer Realisierung eines zweiten Helfers, einer zweiten Ebene bedarf. Das sind die Musiker. Die Musiker finden eine Partitur oder finden Noten vor, die sie realisieren müssen. Die sind erstmal Realisatoren. Das ist eine zweite Ebene. Die Musik, das sind ja nicht die Noten, die einer geschrieben hat. Die Musik, das ist erst das, was da tatsächlich klingt. Und diese zweite Ebene schafft natürlich einen intensiven Praxisbezug, der mehr Abstand zu theoretischen Überlegungen hat. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele sehr, sehr gute, ja gar brillante Musiker, die unglaublich untheoretisch, um nicht zu sagen, im Sinne des bürgerlichen Bildungskanons, die fast ungebildet sind, aber trotzdem fantastische Musik machen. Da wirkt in der Praxis eben so etwas mit, was die Psychologen das unbewusste Wissen nennen. Und davor sollte man allergrößten Respekt haben, besonders wenn man eben zugleich den Versuch macht, musikalische Sachverhalte aufs Wort zu bringen.
Musikwissenschaft und Praxis. Zum Beispiel hat Peter Gülke mehrere Schriften zu Leben und Werk von Robert Schumann veröffentlicht, daneben aber auch unbekannte Werke und Bearbeitungen aufgenommen. So zum Beispiel den Karneval für Klavier in einer Orchestration durch russische Komponisten. Thank you. So dringt der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke gleichsam von verschiedenen Seiten in die Musik ein. Wie geht es ihm dabei? Herder soll ja einmal gesagt haben, als die Confession von Rousseau erschien: Nun wissen wir alles über Rousseau. Ich wünschte mir, man wüsste es nicht. Wäre Peter Gülke manchmal froh, wenn er als Dirigent das nicht wüsste, was er als Musikwissenschaftler weiß?
Ich habe mal irgendwo formuliert und ich halte an der Formulierung fest, also diese ganze Wissenschaft, die ganze Theoretisiererei, die dient vor allem dazu, dass ich die Musik noch schöner finden will, als ich sie sowieso schon finde. Also wenn ich vor dem Orchester stehe oder wenn ich im Konzert bin und dirigiere, also ich dirigiere eine Sinfonie, da denke ich nicht, aha, jetzt nimmst du die Kurve in die Durchführung und jetzt kommst du zum zweiten Thema oder jetzt kommt die Schlussgruppe. Der theoretische Hintergrund spielt beim Musizieren für mich eine sehr untergeordnete Rolle. Das muss, ich hätte fast gesagt mit Kleist, das muss zur zweiten Naivität geworden sein. Das muss sozusagen in den Bauch runtergesunken sein. Das ist ein Sediment, was aus dem ich, wenn es drauf ankommt, bestimmte Dinge oder Kenntnisse abrufen kann, aber das sich bitteschön nicht aufdrängt. Dazu ist ja das Quantum der rein praktischen Probleme beim Interpretieren auch viel zu groß.
Uns freilich hat diese doppelte Begabung und Erfahrung schon so manchen musikalischen Schatz wieder geschenkt. Peter Gülke verfügt über eine breite Kenntnis. Seine Bücher beschäftigen sich mit mittelalterlicher Musik, mit den Klassikern, aber auch mit Zeitgenossen. Und so beherrscht er als Dirigent auch nicht nur das große Repertoire, sondern er hat auch verschollene Werke ausgegraben. So etwa die sinfonische Fantasie, die Seejungfrau von Alexander Zemlinsky. Die Teile der Partituren waren zerstreut und verschollen. Peter Gülke hat sie fast 70 Jahre nach der Uraufführung gleichsam wieder neu uraufgeführt.
Das Stück war verschollen, es ist eine merkwürdige Story, eine sehr österreichische Story. Ich war sehr befreundet mit der Tochter von Egon Welles, Lisi. Ich hatte einmal von Egon Welles diese interessante, wirklich interessante Oper, Die Bacchantin, habe ich Konzertant in Wien aufgeführt und seitdem hatten wir so Kontakt. Und die hat gesagt, wir gehen mal in die Nationalbibliothek. Und da sagte mir der dortige Bibliothekar, von uns ist gerade, von der Witwe vom Zemlinsky, die ihn ja weit überlebt hat, ist uns gerade der Nachlass von ihm, also sie wohnt ja in Amerika, ist überstellt worden. Wollen Sie mal in die Filme reingucken? Dann habe ich in die Filme reingeguckt und dann sagte die Lisi, aber da gibt es noch mehr vom Zemlinsky, der hat ja auch hier etwas hinterlassen. Und das hatte der Bibliothekar auch. Und bei den amerikanischen Filmen waren keine Titel mehr da, das fehlte. Und dann habe ich auf einem anderen Film entdeckt, das ist ja dasselbe Thema. Und da war die Seejungfrau wieder zusammen.
Die Seejungfrau von Zemlinsky hat Peter Gülke leider nicht auf CD eingespielt. Dafür aber eine andere Entdeckung, sinfonische Fragmente von Franz Schubert. Diese Schubert-Fragmente sind für Klavier notiert. Peter Gülke hat sie fürs Orchester bearbeitet, möglichst schubertnah. Ja, auch das gehört zu seiner Praxis, das Arrangieren. Er hat das musikalische Handwerk von der Pike auf gelernt.
Ich wollte unbedingt Dirigent werden, wollte aber auch gar nicht versuchen, gleich nach dem Abitur hier in der Weimarer Musikhochschule anzutreten. Ich hatte von dem Beruf einfach eine Vorstellung, da hängt so viel Autorität und Kompetenz von vornherein drin. Das kann man nicht als 18-Jähriger so als Berufsziel nominieren. Und eigentlich war die Musikwissenschaft so ein bisschen ein feiger Umweg. Der Vorzug der Musikwissenschaft war natürlich, dass ich diese Entscheidung rausschieben konnte. Als ich dann fertig studiert hatte, ich habe ja 57 Staatsexamen gemacht, dann wurden uns sehr merkwürdige Stellen angeboten. Und weil ich schon, war nur Kind eines Bürgerlichen, ne? Und ich sollte als Leiter eines Kulturhauses auf die Insel Rügen gehen, das heißt also verschwinden irgendwie. Und das habe ich abgelehnt, das heißt, ich hatte überhaupt keine Position. Ich muss dazu sagen, dass ich hier in Weimar in der Hochschule schon mal ziemliches politisches Aufsehen erregt hatte, weil ich nach der Studentengemeindeverfolgung im Jahr 1953 war ich aus der FDJ ausgetreten. Und aus dem da Austreten war eigentlich schlimmer, als je eingetreten zu sein. Ne? Mhm. Das hat hier ziemliche Sensation gemacht. Ich nehme an, das war der erste schwarze Strich in der Akte und deswegen wollte man mich auch weghaben und das habe ich nicht getan. Und habe dann 2 Jahre hier überwintert, habe wie ein Verrückter Klavier geübt und mit die Kapelle, man führte also eben als Repetitor ein. Ich habe ja dann noch so richtig die kleine Tippeltappeltour gemacht, habe gleichzeitig hier Konzertrezensionen geschrieben und habe meinem Doktorvater Bessler bei der Düfei Gesamtausgabe, also 2 Bände. Und ich habe eben in den 2 Jahren, diese 2 Zwischenjahre, in denen ich dann auch die Promotion bei Bessler gemacht habe, die habe ich eben wahnsinnig intensiv genutzt, um das Steuer rumzureißen. Ich konnte hier noch bei meinen Eltern wohnen. Ja, und dann bin ich eben 59 eingestiegen als Repetitor in Ruderstadt, in einer richtigen Klitsche. Nicht? Und da bin ich 5 Jahre gewesen. Da war ich war Repetitor, ich war gleichzeitig Dramaturg. Ich habe die Schauspielmusiken alle komponiert, war verpflichtet als Aushilfscellist. Das waren so meine Tätigkeiten. Die Hauptsache stand nicht im Vertrag, nämlich dass ich dirigieren wollte. Aber Gott sei Dank ergibt sich also dann immer mal nicht. Und ich meine, an so einer kleinen Klitsche gab es nicht viele, die dirigiert haben. Also irgendwann ist das dann auch geglückt. Also ich habe so richtig alles so mit Bühnenkomposition und mit Weihnachtsmärchen dirigieren und Operetten nachdirigieren und dann selbst machen. Und erste Einstudierung war natürlich Zar und Zimmermann, wie es das gehört. Und dann eben aber alle Opern repetiert. Ne? Also das war eine wahnsinnig harte Schule.
Und da sind wir nun auch schon mittendrin in der DDR-Realität. 1934 wurde Peter Gülke in Weimar geboren. In der Stadt wuchs er auf und er ist ihr eng verbunden. Seit vergangenem Oktober wohnt er wieder dort. Er hat in Ostdeutschland 2 Diktaturen erlebt.
Ich bin 1934 geboren. Ich habe noch für Hitler geschwärmt. Das war auch notwendig, weil mein Vater Kontakt mit dem Widerstand hatte. Also auf dem Gut, von dem meine Mutter herstammte, haben die Verschwörer des 20. Juli sich in den 2 letzten Malen getroffen. Das war in der Nähe von Neuhardenberg in der Mark. Und mein Vater wusste davon, meine Mutter natürlich auch. Und das musste vor uns Kindern natürlich verborgen werden. Also ich war ein begeisterter Pimpf. Aber ich habe auf der anderen Seite, als die Bomben fielen und ein Haus zum Beispiel zerstört wurde, in dem meine Großmutter und 2 Tanten von mir ums Leben gekommen sind, habe ich dann mit Buchenwald-Häftlingen zusammen in den Trümmern gegraben. Ich war damals 11 Jahre. Das sind schon Erfahrungen, die wichtig sind, von denen ich das Gefühl habe, die werden, je weiter weg sie liegen, wichtiger. Dann habe ich in Weimar gelebt, bin zur Schule gegangen. Zwischendurch war ich mal auf einem Internat, aber ich habe 52 hier Abitur gemacht, habe dann 2 weitere Jahre an der Musikhochschule hier studiert, ehe ich dann nach Jena und nach Leipzig an die Universitäten ging. Und dann bin ich eingestiegen in die Kapellmeisterei langsam und war dann noch mal 2,5 Jahre ja hier Generalmusikdirektor. Das waren politisch ganz besonders schlimme Zeiten für mich. Na gut, dann bin ich eben hier Generalmusikdirektor gewesen und dann bin ich hier politisch so wahnsinnig unter Druck gesetzt worden, also auch durch die Stasi. Das ist eine lange Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen will, dass dann eben die eine Gelegenheit, die sich rätselhafterweise noch bot, zu entkommen, bin ich eben weggeblieben. Natürlich in Abstimmung mit meiner Frau, die da sogar mehr gedrängelt hat als ich, weil ich immer das Gefühl hatte, du musst hier Sand im Getriebe bleiben. Das war ich ja auf alle Fälle, ja. Nicht? Aber es wäre nicht mehr gegangen. Es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Ich habe zum Teil auch an die letzten Wochen, bevor ich nach dem Westen gegangen bin, keine Erinnerung. Es ist ein völlig ein Erinnerungsschwund. Ich habe hier noch eine Zauberflöte zur Premiere gebracht. Ich weiß von dieser Einstudierung nichts mehr. Das ist also einfach weggeblendet von der Erinnerung.
1983 ging er. Wollte er die DDR nicht verlassen? Was waren die Gründe, dass Peter Gülk so lang dort geblieben ist?
Es hing auch damit zusammen, mein Vater war kurz zuvor gestorben, der ist schon sehr früh mit 58 Jahren gestorben. Meine Mutter war nur hier allein, 2 meiner Geschwister waren schon im Westen. Und meine Mutter, die eben wirklich eine Familienmutter war, die hat schon darunter gelitten, dass die Familie nur getrennt war und dass sie ja kaum zusammenkommen konnten. Das war sehr schwierig. Und wenn ich nur auch noch weggegangen wäre. Und ich glaube, es war schon ganz wichtig für meine Mutter, dass ich nach dem Tod meines Vaters hier war. Und ich wollte hier einfach erst wenigstens noch den Einstieg in die Karriere schaffen. Und die Dirigentenkarriere, was ja dann eben auch mühsam, aber immerhin gelungen ist. Und dann dürfen Sie eins nicht vergessen, wir haben immer gehofft. Dieses Prinzip Hoffnung hat wirklich eine Rolle gespielt. Wissen Sie, dass wir dachten, das kann sich so nicht halten. Und ich meine, wenn Sie denken, was für Hoffnungsorkane es zum Beispiel in der DDR 1968 beim Prager Frühling gegeben hat, wie wichtig so eine Figur wie Dubček war oder dann eben eine Figur wie Willy Brandt, ne? Den die Funktionäre hier ja gefürchtet haben wie die Pest. Der war ja für die viel schwieriger als der Adenauer und Kiesinger. Ne? Das war ja viel gefährlicher. Und was heute die CDU gerne vergisst, ne? Die sich, ne? Aber lass mal, das ist nicht so wichtig. Aber diese Hoffnung, dass das doch sich liberalisieren würde und dass irgendwie doch die Systeme aufeinander zu sich entwickeln können, die war eben riesengroß. Das ist das eine. Und das andere ist, was man auch leicht, wenn man nicht das erlebt hat, unterschätzt oder überhaupt ignoriert. Es hat natürlich auch so ein bisschen was wie ein DDR-Idealismus gegeben, ein gewisser Idealismus, der natürlich dadurch, dass dieses Gesindel immer weiter moralisch verkommen ist und die machtpolitischen Gesichtspunkte immer wichtiger wurden, der hat zumindest am Anfang der DDR-Zeit schon eine wichtige Rolle gespielt. Und ich will sagen, trotz dieser Degeneration der Ideologie und der Moral, dieser, wenn es sowas wie sozialistische Moral gegeben hat, trotz dieser Degeneration hat er so auf kleiner Flamme bei vielen immer noch gebrannt.
Schließlich nutzte er doch die Gelegenheit, im Westen zu bleiben. Seine Familie kam ein Jahr später nach. Es war kurz nach dem polnischen Desaster, als in Polen der Kriegszustand ausgerufen wurde.
Das war, und das polnische Desaster hat da eine große Rolle gespielt. Das war 1980, ne? Die Jaruzelski-Geschichte. Ja. Bei der ich immer noch der Meinung bin, es war die Verhinderung von etwas, was noch schlimmer gewesen. Genau. Das ist also, dass der Jaruzelski nur zum großen Bösewicht gemacht wird. Dass da vergisst man jetzt wieder den Kontext der Situation. Wenn der große Bruder gekommen wäre, oder wenn, stellen Sie sich mal vor, wir Deutschen wären wieder einmarschiert. Ich meine, das war ja auch die Frage wir wissen das ja, 1968, dass Ulbricht gerne mitmarschiert wäre und dass die Russen das verhindert haben. Ne? Die haben gesagt, also da hört es nur psychologisch wirklich auf, wenn die Deutschen nur wieder ins Land kommen. Ne? Also 1980 ich war damals ja in Dresden, unter anderem in der Hochschule, das Hochschulorchester, und da sollten die Studenten am Tag nach der Besetzung, nachdem diese Jaruzelski-Geschichte war, diese Ausrufung des Kriegszustandes, sollten sie in einer Resolution unterschreiben, alle, dass sie damit einverstanden sind. Und ich hatte eine Orchesterprobe und war so ein bisschen ein Anlaufpunkt für viele, die irgendwie aus politischen Gründen in Bedrängnis gekommen sind, auf viele Geschichten. Lass mal jetzt weg. Und da haben die mich alle groß angeguckt, was ich nun. Und da habe ich dann nach einigem sehr bedrückenden Schweigen gesagt: Wisst ihr, ich würde nicht unterschreiben, aber ich respektiere, wenn ihr euch anders entscheidet. Weil eine unleserliche Unterschrift unter einer Resolution, die viele erzwungene Unterschriften hat, vielleicht doch weniger wiegt, als wenn ihr exmatrikuliert werdet. Also, das möge jeder von euch entscheiden, wie er will, meine Zustimmung hat er. Und das war kurz bevor ich hier in Weimar Generalmusikdirektor wurde. Und normalerweise war er immer der hiesige Generalmusikdirektor, gleichzeitig Leiter der Dirigentenklasse an der Hochschule, was ich ja nur in Dresden auch war, wenn auch mit anderen zusammen. Ich war nicht der einzige Dirigentenlehrer dort. Und ich hatte hier sofort Hochschulverbot. Also das heißt, die Stasi hat das. Das ist natürlich eine Minute später bei der Stasi gewesen. Und von da an, hier in Weimar stand ich dann offenbar von vornherein sehr unter Beobachtung. Wie sehr, das will ich gar nicht wissen. Ich habe meine Akte nie aufgemacht. Ich wollte diesen Wettbewerb in Horror-Stories nicht mitmachen. Und immerhin war ich, also sechs Jahre, bevor der Laden zusammengebrochen ist, bin ich von hier verschwunden.
Nach 1989, nach der Wende, konnte Peter Gülke in seine Heimatstadt zurückkehren. Wie hat er die Wende erlebt?
Sehr merkwürdig habe ich die Wende. Ich habe an dem Abend das Residenzorchester in Den Haag dirigiert. Achte Bruckner ist mir unvergesslich. Und da war ein sehr netter alter Konzertmeister. Ich weiß seinen Namen, so ein ganz guter, delikater, so geistig überlegener Mann. Und der kam nach der achten Bruckner, kam der zu mir. Ich stand gerade im Unterzeug, weil ich den verschwitzten fracklos war. Und sagte: Herr Gülke, gehen Sie mal mit Ihrer Frau ganz schnell ins Hotel und drehen Sie das Fernsehen an. Und dann haben wir da gesessen und haben geflennt, ne? Gut, und ich bin dann natürlich ziemlich bald wieder hierher gefahren, das ist klar. Und 91 oder 92 habe ich dann hier wieder die Kapelle dirigiert. Und hier, das war schon merkwürdig. Also ich war natürlich damals auch ein bisschen ängstlich, weil immerhin, ich meine, das Orchester hier wusste zwar, dass ich drangsaliert wurde, aber im Stich gelassen habe ich sie trotzdem. Ja. Das war nicht. Und als ich dann wieder in den Probesaal hier zu einer alten Musikschule war und die Dielen rochen immer noch so nach diesem Ölputz, wie man so die Gymnasien, die Schulen so seit dem Ersten Weltkrieg poliert hatte. Und da brannte wieder so ein großer Kanonenofen, der das warm macht. Es war genau wie 10 Jahre zuvor. Und das ist ja nicht nur ein gutes, sondern auch ein sehr nettes Orchester, die Staatskapelle. Und ich war gleich wieder mittendrin eigentlich. Es war sehr schön. Mahler 5, werde ich nie vergessen.
Wahrscheinlich ist es aus dieser Geschichte heraus auch verständlich, warum Kunst und insbesondere Musik für Peter Gülke eine andere, sehr vitale Notwendigkeit besitzt. Musik ist für ihn immer eine Auseinandersetzung wert und sie macht es einem nicht immer leicht. Und das dürfte auch der Grund dafür sein, dass ihm die Jury heuer den Ernst von Siemens Musikpreis zugesprochen hat. Diese Notwendigkeit ist in der gesamten Arbeit von Peter Gülke präsent und sie gesteht auch jenem, der eine Musik vielleicht zunächst ablehnt, das Recht zu, erst einen eigenen Zugang dazu finden zu müssen. Gerade heute.
Nein, also prinzipiell muss man einfach sagen, diejenigen, die mit künstlerischen Sachverhalten oder mit künstlerischen Angeboten ringen, die sind mir ja erstmal sympathisch, weil wir in einer Zeit leben, in der es doch eine Öffentlichkeit gibt, Kunst als die Verzierung auf der Torte unseres Daseins anzusehen und von der Kunst eigentlich zu verlangen, sie möge vor allen Dingen unserem Wohlgefühlen Rechnung tragen oder sie vermehren und multiplizieren. Also die Auskunft darüber, dass Menschen unter Kunst oder bestimmten Dingen gelitten, mit ihnen gerungen, mit ihnen nicht zurechtgekommen sind, die sind ja auch erstmal Auskünfte darüber, dass das eine existenzielle Wichtigkeit hatte. Und das, ich kann das nicht schlecht finden.
Das war Reflexe mit einem Porträt des Dirigenten und Musikwissenschaftlers Peter Gülke, der heuer den Ernst von Siemens Musikpreis erhält. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Mayer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.